Ganz herzlichen Dank für die liebe Einladung. War ja für das jüdische Volk und für die Christen etwas ganz Großes, was Gott getan hat in der Befreiung aus Ägypten. Das größte Wunder nach 400 Jahren Zwangsherrschaft, dass der Herr sie herausgeführt hat und dann die Wunder getan hat in der Wüste. Das ist ein ganz besonderes Thema, die Wüstenwanderung des Volkes Gottes. Es ist interessant, wie der Paulus das noch einmal aufgreift, von der Wüstenwanderung unseres Lebens. Und da spricht Paulus in 1. Korinther 10 vom warnenden Beispiel Israels. Warum das in der Bibel drin steht? Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Das ist ja heute immer, dass manche meinen, warum das Brüder? Weil da nie an einen Geschlechtsunterschied gedacht wurde. So wie wenn es dann draußen sind Kinder oder da rennen Hunde rum, da interessiert sich nicht, ist es ein männlicher Hund oder ein weiblicher Hund. Da stehen Tiere da, das sind Schafe, sind das Männer oder Frauen? Also immer, versteht ihr? Das ist ganz verrückt heute, dass wir die Sexualisierung der Sprache, liebe Brüder, war die, die mit Jesus als Bruder verbunden sind, deren sich Jesus nicht schämt, Brüder zu heißen. Darum war das immer so, in der Geschichte so, die Ärzte unseres Landes, sind es Frauen oder Männer? Ist heute immer ganz blöd. Die Brüder sind natürlich ihr damit gemeint und das ist klar. Nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen sind. Die Wolke, die dem Volk Israel vorausging auf der Wanderung und alle durchs Meer gegangen sind und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer, das große Wunder des Schilfmeerdurchzugs und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus, die herrliche Gegenwart Gottes in seinem Volk. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste erschlagen, obwohl sie doch zum Gottesvolk gehörten. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Werdet auch nicht Götzendiener, so erschütternd, wie sie dort am Sinai ausgerechnet, wo Gott sich offenbart hat, ein goldenes Kalb gebaut haben. Nicht, weil sie meinen, dass Gott eine Ähnlichkeit hätten mit dem Kalb, sondern weil sie die Kraft des Stieres, die Sexualkraft des Stieres angebetet haben. In den ganzen alten Religionen der Welt läuft das von der Aschera bis zur Diana. Auch das Gottesvolk hat das getan, genau an der Stelle, wo Gott sich offenbart hat. Werdet nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um zu tanzen. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, ist es möglich im Gottesvolk, wie einige von ihnen Hurerei trieben und an einem einzigen Tag kamen 23.000 um. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht. Mord auch nicht, wie einige von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Erschütternd, das greift ja Jesus wieder an, im Gespräch mit Nikodemus, wo die eherne Schlange aufgerichtet wurde. Das wurde vor ihnen als ein Vorbild. Es ist aber uns geschrieben zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft und Macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Darf ich so ein Thema überhaupt anschneiden? Aber steht ja in der Bibel drin. Friedrich von Bodelschwingh hat ja in Bethel diese große Anstalt gebaut für die Epileptiker. Man nannte die damals die Fallsüchtigen, wenn die ihre Krämpfe bekommen haben. Damals hat ja niemand sich darum gekümmert, sie waren in den Häusern gehalten und Bodelschwingh hat dieses Werk in Bethel aufgebaut, bis auf über 6000 Plätze, ein großes Liebeswerk. Und eines Tages kam ein Obdachloser da, Vagabund, sagte man damals. und sagte, er wollte auch aufgenommen werden in den Anstalten. Hat Bodelschwingh gesagt, tut mir leid, aber ich bin nur für die Fallsüchtigen da. Und dann sagte der obdachlose Vagabund, wir sind doch alle fallsüchtig. Und was der Paulus sagt, ist, dass wir Christen alle fallsüchtig sind. Es wird mir richtig schwer, jetzt in der Atmosphäre dieses schönen Gottesdienstes das zu sagen. In deinem Kopf sind auch böse Gedanken, Streit und Hass. Es ist erschütternd, dass Jesus das aufgedeckt hat, dass die schlechten Einflüsse nicht von der Welt außen kommen. Matthäus 15, aus deinem Herzen kommt das alles, das Böse. Und es ist überhaupt keiner, der nicht versucht wird. Da gibt es einen Teufel. Tatsächlich gibt es einen Teufel. Wie hat Jesus als erstes die Begegnung mit dem Versucher, mit dem Teufel gehabt in der Wüste? Er nimmt ihn den Fürst dieser Welt und auch Christen sind davon betroffen. Das sagt in unserem Abschnitt Paulus 1. Korinther 10, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Wie steht es mit deinem Christenleben? Bist du stolz? Ich diene doch Gott mit ganzem Herzen. Wie ist das mit dem ganzen Herzen? Bei mir nicht. In meinem Herzen gibt es auch Schmutzgedanken. Und wir sind alle auch von der Sünde befallen. Es ist an unserer großen Sehnsucht immer, dass wir Vorbilder haben wollen in unserer Gesellschaft. Sehr interessant, man spricht heute nicht mehr über Sünde. Dabei ist das größte Problem unserer Zeit. In der Wirtschaft, in der Politik, überall in der Kunst, in der Wollust, im Lebensziel, was junge Leute leben, was alte Leute leben. Übrigens, der Anstoß auch an den Christen, warum urteilen wir manchmal so hart, da drüben ist in der Gemeinde gar kein Leben. Was meinen wir denn? Da ist sehr viel Leben. Aber es ist nichts vom neuen Leben von Christus sichtbar, sondern das alte Leben, da gibt es die ganzen menschlichen Eigennamen. Wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und da steht in den Briefen, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe. Wissen Sie, wie ein Löwe macht, wenn der die Pranken ausfährt, wie der einen erschlägt? Und wenn Sie einmal die großen Gestalten der Bibel ansehen, den Simson, selbst der Gideon, David, das ist ganz erschütternd, wie Menschen umfangen sind. Und Paulus sagt, das ist uns zum Vorbild geschrieben, für uns als Christenheit. Und das ist auch in der Geschichte der Christen ja so schlimm, dass wir gar nicht sagen können, guckt uns an, dann seht ihr mal, wie toll das alles in unserem Leben ist. Die anderen haben das ja richtig rausgekriegt und sagen, die Christen sind alles Heuchler, die haben ja recht. Wir verschweigen das vor den anderen, dabei wäre das das interessanteste Thema, dass wir sagen, du, ich bin in meinem Leben auch gebunden an so viel böse Dinge. Aber ich habe den Heiland gefunden, den Retter, der mich herausrettet. Aber das Schlimme ist ja auch bei uns Christen, und das erleben wir immer wieder, je älter wir werden, und ich spreche zu euch als ein alter Mann, wer von euch alte, fromme Leute pflegen muss, der weiß, dass sie manchmal sehr dickköpfig sein können. Und da ist gar nichts vom neuen Christusleben sichtbar. Trotz und Härte. Und das macht uns ja manchmal so zu schaffen. Der alte Adam, der wird erst nach dem Tod abgetan. Manche sagen dann pausbäckig, aber ich bin doch wiedergeboren. Nein, ja, ich habe Christus entdeckt, der etwas Neues in mir will, aber nur wo Christus in meinem Leben wirken kann, hat er Raum in mir. Wir leben ja so viel ohne Christus und dann kommt unsere alte Unart wieder zum Vorschein. Das merken Kinder an ihren Eltern sehr klar. Und darum ist es auch in christlichen Familien so schwierig, wenn man nicht offen darüber spricht. Ja, du musst das Alte in dir besiegen, dein Ich, dein altes Ich. Es wäre so schön, wenn man es besiegen könnte. Das ist immer wieder schlimm, dass das sich immer wieder meldet. Paulus hat gesagt, wir müssen es kreuzigen, das alte Ich. Dein altes Wesen musst du kreuzigen, immerfort. Weil das immer wieder vorkommt und das ist die große Not, unsere Alltagsnot. Für mich ist das immer im Gottesdienst das Wichtigste, bevor wir in die Nähe Gottes trennen. Herr, ich bringe dir die ganze Not der letzten Tage wieder mit. Mein Denken, mein Wesen, alles, was vor dir nicht bestehen kann. Es war ja zu Zeiten in früheren Jahrhunderten üblich, dass die Christen sich kasteit haben, sich gequält haben, um ihre böse Eigenarten abzuschaffen. Aber sie können damit nur ihre Gesundheit kaputt machen. Sie kriegen ihr altes, gottloses, sündiges Wesen nicht weg. Das geht so nicht. Wir sind alle Menschen, die in der Gefahr stehen, auch in Sünde und Schande zu fallen. Wer da steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Warum sagt das Paulus den Korinthern? Die Korinther waren ja eine ganz besondere Gemeinde. Darum steht in den Korintherbriefen sehr viel drin. Wenn Sie es einmal angucken, das ist im Kapitel 3 schon, wie er da sagt, die Bibel dabei haben, in der dritten Welt ist so schön, dass alle Bibel dabei haben, dass in unserem Leben, dass wir fleischlich sind und dass auch in unserem Leben diese alten Unarten unseres Lebens durchbrechen und dass wir dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben, lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ist das wirklich das Neue gewesen? Die Gemeinde von Korinth war sehr stolz und hat sich Paulus gegenüber sehr mutig verhalten. Er hat gesagt, der Paulus ist ein mickriger Mann. Er ist in der Predigt noch eindrucksvoll oder in den Briefen wirkt, aber wenn er persönlich kommt, muss es eine sehr kümmerliche Gestalt gewesen sein. Er hat auch sehr zu kämpfen gehabt mit seiner Krankheit. Und das ist ja immer wieder unsere Hoffnung, dass wir durch unser Wesen ausstrahlen. Aber ich möchte euch gleich warnen, die Schulkameraden von euch, die ihr jung seid, die merken genau, dass wir etwas vorspielen und die wissen doch, wer wir wirklich sind. Das wissen auch unsere Nachbarn, wie wir sind, weil das immer wieder rauskommt, unsere alte Art. Die Gemeinde in Korinth, Paulus sagt, die hat sich aufgeblasen wie ein Luftballon. Und wenn man die Luft rauslässt, dann bleibt nur ein Haufen Gummifetzen übrig. Da ist nichts dahinter. Wenn das nur eine aufgeblasene Form ist, dass man sich rühmt und dass man stolz ist. Und das ist das Schlimme, wenn wir dies vergessen. Was ist denn das? Warum spricht man da heute eigentlich so wenig darüber? Die ganze Not ist, dass wir immer meinen, yes, we can. Wir machen das. Wir leben mit Christus, wir machen das. Wir zeigen das den anderen, wie toll wir sind. Aber wir können das nicht. Kein Mensch kann die Sünde seines Lebens besiegen. Kein Mensch kann die unerlöste Lebensart in eigener Kraft besiegen. Und wenn du noch so kämpfst, mag ich ringen, wie ich will, fließen auch der Tränen viel, tilgt das doch nicht meine Schuld. Herr, mir hilft nur deine Huld. Das einzige Wunderbare ist doch, dass Jesus der Heiland ist. Und seht, darum ist das mein Thema. Ich kann kein anderes Thema finden. Weil in meinem Leben ich einfach Zeugnis davon geben will. Ich kann das alles nicht tun. Und das, was das Volk Israel in der Wüste erlebt hat, dass wir ein ehebrecherisches Herz haben. Hiob konnte noch sagen, ich habe einen Bund mit meinen Augen gemacht, dass ich nicht gierig sehe auf andere Frauen. Aber der Herr Jesus sagt, wer eine Frau anzieht, ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen. Wer ein liebloses Wort mit seinem Nächsten redet, der ist ein Mörder in seinem Herzen. Und mit der Wahrheit ist es genauso. Und der Bergpredigt hat Jesus so klar gesagt. Und darum ist das so wichtig. Wie kann ich denn das tun? Die Israeliten haben alle Manna gegessen, haben die Christusnachfolge dort gelebt, in dem Wüstenzug, die Wolke, die vorauszog. Aber Gott hatte keinen Gefallen an ihnen, weil sie es nicht gelebt haben, weil sie es nicht gemacht haben. Wir brauchen ein abgrundtiefes Misstrauen gegen unser eigenes Herz, gegen unser Ich. Und der Paulus hat das immer gesagt, dass unser Ich gekreuzigt werden muss. Unser ganzes Welt. Was denn? Weil Christus unser Erlöser ist. Das größte Thema ist die Erlösung, die Jesus uns schafft. Und das kann ich nur in der Gnade ergreifen, unverdient als ein sündiger Mensch und kann das ergreifen und kann das immer sagen. Nicht unsere Ziele sind falsch, dass wir etwas leben wollen, sondern die Kraft, in der wir es leben. Wir können es nicht selber machen, wir können es auch mit unserer Frömmigkeit nicht tun, sonst braucht diesen totalen Bruch nicht ich, sondern du, Herr Jesus. Du musst in meinem Leben regieren, du musst der Herr sein. Und das ist so schön, wie das Paulus auch noch einmal, oder wie es dann im Hebräerbrief noch einmal entfaltet wird, mit unserer ganzen Wesensart, wie das ist. Man kann ohne Glauben Gott nicht gefallen. Ich kann immer nur neu fragen. O Heiland, ich danke dir, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Jeden Morgen neu, jeden Abend neu. Das ist doch unser Thema, nicht ich, du. So lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Er muss doch mein Herr sein. Dieser Herrenwechsel muss stattfinden, dass er mich bestimmt. Johannes 15, dass ich am Weinstock dran bin, Herr Jesus, ich bin mit dir verbunden, du bist mein Leben und bei dir will ich bleiben. Ich vermag alles nur durch den, der mich mächtig macht, Christus, weil ich ohne ihn gar nichts kann und ohne ihn gar nicht bleiben kann. Und wie kann ich denn drinbleiben im Glauben, im Vertrauen? Ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Herr Jesus, ich möchte dir gehören. Und das ist wunderbar, dass ich ihm angehören darf und ihm gehören darf. Und der Herr Jesus ist nahe bei denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Es ist ganz interessant, dass diese Botschaft des Kreuzes, der Vergebung, immer noch der ganze Inhalt meines Lebens wird. Und gerade wenn Christus nicht in uns wirken kann, dann kann gar nichts geschehen. Und wenn wir noch so viel probieren mit Gemeindebau und Gemeindeanfang, es kommt auch niemand zum Glauben. Wissen Sie, dass das größte Bekenntnis ist, wenn Sie anderen Menschen sagen, weißt du, ich bin ein Mensch, der nicht gut ist. Aber ich habe erlebt, dass Jesus mein Leben neu macht, durch seine Vergebung. Ich habe das immer erlebt in der ganzen Welt, wenn ich Muslime getroffen habe, die Christen geworden sind, dass sie das am tiefsten beeindruckt hat, wenn Christen von ihrer Sünde gesprochen haben. Sagen, du bist doch gut. Ein Muslim hat keine Sündenerkenntnis. Wissen Sie das? Ich sage, nein, ich bin nicht gut. Ich merke, wie ich auch in der Ehe viel versäume und wie in meinem Herzen so viel Falsches drin ist. Aber der Heiland hat mich erwählt. Und er will in meinem Herzen wohnen. Das ist ein Wunder, ein unbegreifliches Wunder. Wir sind es nie wert. Und zwar bis in unsere Todesstunde. Wir brauchen auch keine verlogene Leichenrede, sondern das rühmen wir, die Gnade unseres Herrn, die mir Heil gebracht. Das ist für mich das Allergrößte und das ist das große Thema. Wie können wir denn Frucht wirken? Wie kann aus unserem Leben etwas heraus? Wie kann denn Liebe und Freude und Liebe geschehen? Nicht indem wir uns verkrampfen und jetzt müssen wir uns kasteien und müssen wir doch irgendwas machen, sondern indem der Geist von Jesus, der Jesusgeist, der Heilige Geist uns ergreift, in unser Denken kommt, unsere Sprache beherrscht, der ist mächtig. Der ist so stark, dass er Jesus von den Toten auferweckt hat. Der kann auch in meinem sündigen Leben ganz viel wirken. Und wir wollen von aller Menschenverherrlichung frei werden und immer wieder das eine sagen, dass er groß ist. In unseren Tagen höre ich öfter, du redest den Menschen schlecht. Nein, ich rede nicht den Menschen schlecht, sondern wir Menschen sind alle gefallene Leute. Wer da steht, sehe zu, dass er nicht falle. Wir haben ja eine komische Menschenverherrlichung in der Politik und in den Vorbildern, wollen wir immer große Leute haben. Und wir sind dann ganz erschüttert, wenn plötzlich aufgedeckt wird, dass das alles nicht stimmt. Dann bricht so eine Säule der Verehrung. Jetzt ist man gerade ganz mutig, dass man die großen Gestalten der Vergangenheit entthront von den Denkmälern. Wir wollen immer den Bismarck da sehen, das war doch auch... Nein, wir sind alle fallsüchtig. Sind alle fallsüchtig. Wer da steht, sehe zu, dass er nicht falle. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft. Gott sei Lob und Dank, dass der gute Hirte Jesus über mich Acht hat. Und ich wünsche nur ein Schäflein Jesu sein, auf das er achtet und dass er zur Weide führt und dass er bewahrt und behütet. Und wenn er seinen Schutz wegnimmt, dann ist alles verloren. Wenn ich auf mich selber achte, dann sehe ich einen Sumpf in meinem Herzen. Böse Gedanken, schlimme Gedanken, ein Eigenwille, ein Trotz. Aber wir können die Attacken des Teufels nur überwinden, wenn wir in der Huld von Jesus sind. Und das ist das Herrliche. Ich habe das in der ganzen Welt erlebt, dass die frisch bekehrten Leute das viel klarer sagen, die aus dem Heidentum kommen, als wir, die in einer christlichen Gesellschaft aufgewachsen sind. Wir wissen das gar nicht mehr, dass das das Zentrum des Evangeliums ist. Jesus sendet uns und er will in uns wohnen, er will uns regieren, hat uns ausgewählt Und er ist auch der Anwalt vor dem Thron Gottes, der uns im Heiligen Geist vertritt und für uns betet. Und wenn wir auf ihn schauen, auf ihn glauben, können wir fröhlich unseren Weg gehen. So, ja. Und das ist das Größte, dass die großen Leute auch so einen Bodel schwingen, der so viel wirken konnte, immer nur das eine Thema hatte, dass er von der Erlösung von Jesus sprach. Weil er wusste, wie in unserer Welt das unheimlich ist und wie diese neue Kraft von Christus in uns wirken will. Und das ist so wunderbar, wie das da ist und wie der Herr dieses Neue in uns schafft und dieses Neue in uns wirkt. Und dass wir das dann auch erleben dürfen und haben dürfen. Paulus geht so weit, dass er sagt, seine Krankheit, die sei ganz arg gut. Nein, das ist nicht gut. Paulus muss wahnsinnige Kopfschmerzen gehabt haben. Wer von Ihnen Migräne hat, kann es vielleicht ahnen. Er redet von einem Pfahl, nicht vom Spreisel im Fleisch. Ein Pfahl, Satans Engel, der ihn mit Fäusten schlägt, dass er bis in die Krankheit hinein gemerkt hat, dass er ein Mensch ist, der gefallen ist. Aber sagte, das sei gut, warum? Dass ich mich nicht überhebe. Ja, das ist eine Not von uns, dass wir uns überheben. War auch in der Gemeinde von Korinth eine große Not. Sie haben sich überhoben, als ob sie mehr wären als andere. Nein, seine Kraft ist in uns Schwachen mächtig. Das ist Wunder. Das sagt Paulus. Selbst die Krankheit kann er einordnen und das ist wunderbar. Ich bin geborgen, weil ich auf Jesus blicken kann, der mich in seiner Hand hält. Und das ist das Große. Das gibt mir die Heilsgewissheit. Er hält mich, er lässt mich nicht los. War so schön. 1975, damals im Neckarstadion, Festo Kiwenchere aus Uganda, wie er das unvergleichlich gesagt hat. Meine schwache, zitternde Hand ruht in der starken Hand von Jesus und er hält mich. Und das ist unser Thema. Und das erzählen wir unseren Zeitgenossen. Sagen wir, du musst auf Jesus blicken. Und das gibt deinem Leben Frieden. Kein anderer kann dich halten. Kein anderer gibt dir Gewissheit. Kein anderer bringt dich durch die Anfechtungen der Zeit hindurch. Und das gibt dir, der Blick auf Jesus macht dich fröhlich. Ich möchte schließen mit zwei Liedversen, die ich liebe. Sie stammen von Johann Hermann. 30-jährigen Krieg in Schlesien. Er war sehr gichtkrank, schon vom 20. Lebensjahr an. Ganz starke Schmerzen, man hat ihn immer in die Ecke stellen müssen. Liegend konnte er die Schmerzen nicht ertragen, die Gicht, die damals so verbreitet war. Er hat Kinder im Januar aus der Oder gerettet. Da haben noch kroatische Soldaten auf ihn geschossen und er hat dort noch auch von dieser Kälte des Flusses im Winter diese schlimmen Krankheitsmale gehabt. Aber er war ein großer Sänger von Jesus, o Gott, du frommer Gott, die schönen Lieder, die er uns geschenkt hat. Und er hat uns Verse geschenkt, die früher noch bis 53 in unserem Gesangbuch drin waren, aber jetzt gestrichen wurden. Andere trauen auf ihre Kraft, auf ihr Glück und Ritterschaft. Deine Christen trauen auf dich. Auf dich trauen sie festiglich. Lass sie werden nicht zu Schand. Bleib ihr Helfer und Beistand. Sind sie dir doch allbekannt. Jesus, der du Jesus heißt, als ein Jesus Hilfe leist, hilf mit deiner starken Hand, Menschenhilf hat sich gewandt, eine Mauer um uns bau, dass dem Feinde davor grau, dass mit Zittern er uns anschau. Ja, wir sind geborgen in Jesus. Und es ist erschütternd, dass auch gläubige Leute verloren gehen können, wenn sie Jesus verlieren. Wenn sie mit eigener Kraft meinen, ihm gehorsam zu sein. Das Herrliche, dass er treu ist, der uns bewahren kann und ewig selig macht. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Das ist so wunderbar. Das ist des Glaubens Fundament. Und Gott hat mir das aufgetragen, heute euch diesen Text zu bringen, als eine Ermutigung und eine Stärkung. Amen.